Hallo und herzlich willkommen zu PhD Submitted, der Podcast der Rome
Tirol.
Sehr gut abgestimmt schon, die Michelle, die ist schon voll eingearbeitet bei uns.
Leicht spät eingestiegen, aber das können wir alles noch steigern in den nächsten Podcasts.
Ja, genau. Wir haben ja ein paar Wiederholungen hoffentlich noch. Nein, Wiederholungen, weitere Folgen.
Genau, wird nichts wiederholt, es ist alles brandneu.
Apropos brandneu. Ich habe ein Interview geführt mit vier Herren.
Oh. Vier auf einmal.
Ja, war sehr intensiv, aber sehr interessant. Okay. Und zwar, ich habe das Department, muss ich jetzt sagen, der biomedizinischen Informatik und Mechatronik bei mir gehabt. Und bis auf ein Institut waren alle vertreten. Ui. Und zwar, es war das Institut für Automatisierungs- und Regelungstechnik, das Institut für biomedizinische Bildanalyse, das Institut für Elektrotechnik und biomedizinische Technik, und das Institut für Mess- und Sensortechnik.
Oh Gott, okay, da kommt ja ganz schön was zusammen.
Ja, und damit es vollständig ist, das Institut für medizinische Informatik würde auch noch dazu gehören.
Ah, sehr gut, also da komme ich ja her.
Ja, genau, das kennst du.
Also müssen wir definitiv auch noch abhandeln, bitte.
Genau. Dann kann es losgehen. Das Department für biomedizinische Informatik und Mechatronik ist anwesend. Deswegen Full House, weil ich habe vier Professoren heute bei mir sitzen. Aber allen voran jetzt einmal bitte den Departmentleiter, Dame Baumgarten. Könnten Sie bitte einfach kurz Ihr Department im Groben und Ganzen nochmal vorstellen? Wir gehen ja später ins Detail.
Ja, gerne erstmal. Vielen Dank für die Einladung. Das Department für biomedizinische Informatik und Mechatronik gibt es eigentlich schon, solange es die UMIT gibt. Wir sind ungefähr 50 Mitarbeitende und thematisch bilden wir sozusagen den technischen Teil eigentlich an der UMIT ab. Angefangen von Automatisierungstechnik, Regelungstechnik, über Messtechnik, biomedizinische Technik bis hin zur biomedizinischen Bildanalyse und medizinischen Informatik. Das sind so die Themenschwerpunkte oder der Themenbereich mit ganz unterschiedlichen Schwerpunkten, die wir heute dann auch noch ein bisschen andiskutieren wollen.
Deswegen auch an der UMIT, weil die UMIT ja eher so einen Schwerpunkt hat auf Medizin und Technik und da passt ja das Department quasi wie die Faust aufs Auge.
Ganz genau.
Gut, danke. Herr Baumgarten, Sie haben aber auch ein eigenes Institut. Könnten Sie da gleich ein bisschen was vorstellen?
Genau, neben dem Department leite ich das Institut für Elektrotechnik und biomedizinische Technik. Wo wir zum einen, wie alle anderen, in den Studiengängen Mechatronik und Elektrotechnik in der Lehre sehr aktiv sind und zum anderen verschiedene Forschungsthemen betreiben, die im Wesentlichen alle so an der Schnittstelle zwischen Medizin und Technik bei uns konkret liegen. Wir beschäftigen uns also mit der Entwicklung neuer Technologien für Diagnose und Therapie. Und ein Schwerpunkt, den wir da seit vielen Jahren haben, ist die Anwendung von magnetischen Nanopartikeln, also ganz kleinen Magnetpartikeln, die vielversprechende Anwendung für die Medizin haben, wo es aber noch eine ganze Menge Forschungsbedarf gibt. Und wir versuchen da unseren Beitrag zu leisten, zum Beispiel mit der Entwicklung neuer Technologien für die Bildgebung, also für die Detektion dieser Partikel.
Dass die Partikel quasi wie Marker funktionieren?
Zum einen, also wenn man sie für die Bildgebung nimmt, kann man sie wie Marker, wie ein Kontrastmittel verwenden. Mhm. Und zum anderen kann man sie aber auch zum Beispiel in der Krebstherapie einsetzen. Wenn man die also in einen Tumor einbringt und ein geeignetes Magnetfeld anlegt, dann erwärmen die sich und dann kann man durch diese Wärme also das Tumorgewebe zerstören, ohne gesundes Gewebe rundherum zu zerstören. Und da gibt es schon klinische Studien dazu, aber es braucht eben noch Technologien, um die Partikel, wenn sie da drin sind, auch messen zu können, um zu wissen, sind sie jetzt in dem Tumor drin und wie viele, damit man also die Therapie sicher und effizient machen kann.
Oh, ja, sehr spannend. Ja, da wird man sicher viel finden und forschen können. Gut, dann vorerst einmal danke. Dann Herr Professor Wojtynek, wenn Sie kurz einmal Ihr Institut vorstellen könnten.
Ja, von meiner Seite vielen Dank für die Einladung. Ich leite das Institut für Automatisierungs- und Regelungstechnik an der UMIT. In der Lehre sind wir, wie auch die anderen Institute, vor allem in unseren Bachelor- und Masterstudiengängen Mechatronik, Elektrotechnik tätig. Dort sind wir für die Grundlagenausbildung in den Bereichen Regelungstechnik, Systemtheorie, aber auch Modellbildung zuständig. Das geht natürlich dann im Studium auch bis hin zu angewandteren Fächern. Ja, in der Forschung ist es ganz ähnlich. Wir betreiben einerseits Grundlagenforschung, auch wieder im Bereich mathematische Systemtheorie. Dort kümmern wir uns vor allem um neue, moderne Methoden zur Steuerung, Regelung von Systemen, die mit sogenannten partiellen Differentialgleichungen beschrieben werden. Das ist also mathematisch sehr anspruchsvolles Feld und sehr interessantes Feld, auf dem die Doktoranden zum Teil arbeiten. Wir haben aber nicht nur theoretische Themen bei uns in den im Doktorat, sondern es geht auch in Richtung Anwendung. Das heißt, wir kooperieren dort mit verschiedenen Unternehmen aus der Region vor allem, beispielsweise im Bereich der Großgasmotoren, wo es darum geht, die Abgasnachbehandlung solcher Großgasmotoren zu verbessern. Auch wenn die Verbrennungsmotoren vielleicht etwas sind, wo man denkt, das gehört so ein bisschen in die Vergangenheit, das wird also abgelöst. Es ist in diesem Fall ein bisschen anders, weil genau diese Motoren werden also gebraucht, um im Rahmen Energiewende die erneuerbaren Energien auch zu ergänzen, um zum Beispiel Lastspitzen auszugleichen und so weiter.
Darf ich gerade noch einhaken? Jetzt haben Sie gesagt, anwendungsorientiert und theoretisch. Wo ist da der Unterschied? Kann man die Theorie dann erst später anwenden oder braucht man die Theorie?
Naja, das ist natürlich bei uns so, dass wir, wenn wir uns auf die Theorie konzentrieren, mit einem sehr engen Fokus haben, sind dann hochspezialisiert und entwickeln also die Methoden auf einem konkreten Gebiet weiter. Wenn wir jetzt in die Anwendung gehen, dann ist es natürlich so, dass man Methoden offen sein muss. Das heißt, man muss sich anschauen, wie das Problem aus, das Anwendungsproblem, muss seinen Werkzeugkasten quasi parat haben und muss dann die passenden Methoden aussuchen, um genau diese angewandten Probleme auch bearbeiten zu können. Das heißt, wir sind dann ein bisschen breiter aufgestellt und haben dann in diesem Fall auch nicht in jedem Fall den Anspruch, die Methoden wirklich ganz an vorderster Front weiterzuentwickeln, sondern wir versuchen sie für die Problemstellung passend zu machen.
Okay, ja, danke schön. Wenn wir sich auch noch weitersprechen. So, der nächste im Bunde ist der Herr Professor Sutter. Wenn Sie bitte Ihr Institut vorstellen könnten.
Ja, auch ich möchte mich ganz herzlich für die Einladung bedanken. Ich bin froh, dass ich heute auch ein bisschen was dazu beitragen kann. Ich leite also das Institut für Messtechnik und Sensorik seit 2017. Da ist das Institut an der UMIT gegründet worden. Ich bin von Hause aus Elektrotechniker, war dann in meiner Ausbildung oder in meiner Tätigkeit danach in die Richtung Sensorik, Messtechnik gekommen, was jetzt auch dazu führt, dass wir in den Vorlesungen bzw. in den Studiengängen, die wir hier begleiten, Elektrotechnik und auch Mechatronik, vor allem grundlegende Vorlesungen machen, also Grundlagen der Elektrotechnik. Und dann grundlegende Vorlesungen in der Messtechnik, in der Sensorik und weiterführende Vorlesungen in der Prozessmesstechnik zum Beispiel, wo es eher in die Industrialisierungsrichtung geht. In der Forschung sind wir auch auf mehreren Feldern angesiedelt. Also auch da ist ein Feld jetzt eher ein sehr grundlegendes Feld. Die drahtlose Sensorik ist ein wichtiges Gebiet bei uns. Muss man sich so vorstellen, Sensoren, die unterschiedliche physikalische Größen messen, die möchte man nicht nur an einem Ort fest einbauen, sondern unter Umständen ist es von Vorteil, wenn diese Sensoren sich auch bewegen können und dann drahtlos sowohl Energie empfangen können, als auch die Informationen, die sie messen, drahtlos sozusagen mitteilen können. Ja, in bestimmten Reaktoren, industrielle Anwendungen kann das von Vorteil sein. Das ist ein Gebiet bei uns. Zwei weitere Gebiete, eines davon geht jetzt eher in die medizinische Messtechnik. Da versuchen wir Beiträge zu leisten, um Gewebe biomechanisch zu charakterisieren. Das heißt, die mechanischen Eigenschaften von Gewebe zu charakterisieren. Wozu braucht man das? Ein Anwendungsgebiet. Das ist ein Projekt mit Kollegen aus Bayern, aus Erlangen zusammen, die sich mit Phoniatrie, das heißt mit Stimmgebung, beschäftigen. Wie funktioniert die Stimmgebung hier bei uns im Kehlkopf? Warum wird meine Stimme manchmal ein bisschen rau? Ich muss mich dann räuspern, wenn wir hier reden. Das ist jetzt keine Krankheit, aber es gibt natürlich auch sehr ernsthafte Krankheiten im Kehlkopf. Da verändert sich das Gewebe und da entwickeln wir ultraschallbasierte und optische Messtechniken, um hier in der Diagnose zunächst einmal einen Beitrag leisten zu können. Also das ist so der Bereich medizinische Messtechnik. Und dann haben wir noch einen Bereich, ich will jetzt nicht auf alle eingehen, Sportmesstechnik, sportmedizinische Messtechnik hat sich bei uns in den letzten Jahren entwickelt, also eigentlich erst seitdem ich hier nach Tirol gekommen bin.
Ja, weil dadurch, Tirol also sportaffin ist, gell?
Das liegt ja, weil natürlich Tirol sportaffin ist und weil natürlich das Klettern in Tirol ein wichtiger Sport ist. Mhm. Muss ich jetzt, nachdem ich aus Erlangen komme, vorsichtig sein, weil die Kletterszene in Erlangen auch sehr prominent ist. Aber in Tirol ist das natürlich überhaupt keine Frage. Ich habe auch Mitarbeiter bei mir im Institut, die sehr kletteraffin sind. Und da ist dann relativ am Anfang schon die Idee entstanden, man hat gesehen, dass Messtechnik im Klettersport noch relativ wenig vertreten ist. Mhm. Wenn man es jetzt mit anderen Sportarten vergleicht, wenn man sich Radfahren beispielsweise anschaut, Also da werden bei den Profis ja ständig alle Parameter gemessen und man kann das dann, liefert viele Daten, man kann alles ständig evaluieren. Es wird im Klettern noch nicht so gemacht, Da gibt es noch sehr wenig. Und was wir momentan versuchen, das ist wieder mit optischen Messmethoden. Das heißt im Wesentlichen mit Videoaufnahmen, auch mit 3D-Videoaufnahmen, um also dreidimensional Positionen rausrechnen zu können, die Kletterer zu beobachten, jetzt mal ganz einfach gesagt, und dann über Software, Algorithmen, Gelenke rauszurechnen, um danach sozusagen evaluieren zu können, dann kann der Trainer auch evaluieren, wie geschickt hat er sich jetzt ganz einfach gesagt sozusagen in der Route bewegt.
Das ist so ähnlich, wenn man ORF zuschaut beim Skirennen, oder? Wenn quasi diese Bildanalyse gemacht wird, das ist so quasi der erste Schritt und bei Ihnen ist es dann deutlich intensiver und genauer.
So ähnlich kann man sich das vorstellen, Genau. Und das ist ein Beitrag, den wir hier leisten, die optische Messtechnik, und ein zweiter Beitrag, das ist Kraft- und Drehmomentmessung in den Griffen, an denen der Kletterer sich festhält. Kann man jetzt am Felsen schlecht machen, aber heutzutage wird ja viel an Plastik geklettert und vor allem die Wettkämpfe und alles, das ist ja nur noch, sind ja nur künstliche Wände. Und da haben wir Methoden entwickelt, um in den Griffen Kräfte und Richtungen von Kräften zu messen, und wenn man diese Messverfahren dann übereinbringt, kann man sich vorstellen, dann hat man noch mehr Informationen. Ja? Wenn man also aus dem Bild sagen kann, in welche Richtung hat der Kletterer den Kraft jetzt den Griff belastet, und man bekommt dann auch noch die Informationen über die Kraftmesstechnik, in welche Richtung. Und wenn man das alles zusammenbringt, dann ist unsere Idee, dass man da sehr viel Information daraus gewinnen kann und einen guten Beitrag dazu leisten kann.
Das ist ja so auch beim Speedklettern, weil da hat man dann immer die gleiche Wand, egal wo man auf der Welt ist, mit den gleichen Griffabständen, und da macht es ja natürlich, also da kann man sicher viel rausholen.
Genau so ist es. Also unsere Idee war am Anfang, dass wir das allgemein fürs Klettern machen wollen. Ja, und dann, wie wir mit dem Projekt angefangen haben, haben wir gesehen, ja, wenn man immer unterschiedliche Routen hat, dann ist es schwer, die Methoden zu evaluieren. Und deswegen haben wir uns tatsächlich momentan auf Speedklettern fokussiert. Mhm. Weil es gerade beim Speedklettern genau den Vorteil hat, jeder Kletterer klettert immer dieselbe Route. Das heißt, man bekommt eine Unmenge von Daten aus derselben Bewegung, von unterschiedlichen Sportlern, die immer das gleiche klettern.
Die vergleichbar somit sind, und dadurch kann man dann Ableitungen machen.
Genau so ist es, ja. Deswegen sind wir momentan sehr beim Speedklettern, ja, und hoffen, dass wir das in die anderen Disziplinen auch bringen können.
Gut, vielen Dank. Jetzt bin ich bei Ihnen schon ein bisschen abgeschweift. Jetzt haben wir den Herrn Professor Schubert aber lang warten lassen. Bitte, könnten Sie Ihr Institut noch vorstellen?
Ja, zunächst mal auch von meiner Seite vielen Dank für die Einladung. Ich leite das Institut für biomedizinische Bildanalyse, und das gibt es im Prinzip seit 2002. Und vielleicht, um das am Eingang war, kurz mal so die Erkenntnis, dass das, was wir machen, ganz gut zur Umwelt passt, weil die ja für Medizin und Technik da ist. In Wirklichkeit ist die Umwelt eigentlich genau dafür gegründet worden. Mhm. Das war damals eben der Versuch, medizinische Informatik mit all ihren Aspekten hier am Standort zu etablieren. Und da sind natürlich in den 20 Jahren, die diese existiert, noch Dinge dazugekommen, aber das ist eigentlich der Kern der Gründungsidee. So. Was machen wir? Wir machen in der Lehre im Grunde die gesamte Informatiksäule in den Mechatronik- und Elektrotechnik-Studiengängen. Das reicht dann, also nicht ich, aber meine Mitarbeiter und ich, und das reicht dann von, ja, von den theoretischen Grundlagen der Informatik bis über Methoden, Techniken, Werkzeuge, Programmiersprachen, Software Engineering, solche Geschichten bis hin zur Anwendung in der Mikrocontroller-Programmierung, in der Bildverarbeitung. Das ist natürlich dann unser Forschungsschwerpunkt, deshalb haben wir dort auch ein paar mehr Vorlesungen. Digitale Bildverarbeitung, Analyse ohne und mit Fokus auf Medizin und Biologie, sowohl im Bachelor als auch im Master.
Ich würde da gerne einhaken, ja. Was ist jetzt der Unterschied zur Elektrotechnik, die ja auch mit Markern arbeitet? Das war ja auch bildgebend. Gibt es da Überschneidungen oder ist das dann doch was ganz eigenes?
Das eine gibt ein Bild, deshalb heißt es Bildgebung. Und das interessiert uns jetzt hier am Institut nicht. Da gibt es natürlich auch viele, viele spannende Themen und Fachgebiete, wo sich das überlappt. Bildverarbeitung, Bildanalyse und Bildgebung. Aber das ist nicht unser Schwerpunkt, sondern wir arbeiten mit fertigen Bildern. Also wenn der Kollege Baumgarten Bilder produziert mit den Markern, dann wären wir da nicht direkt dran beteiligt, aber wir hätten eventuell Interesse, dann zu schauen, was man auf diesen Bildern sehen kann und was man dort auch reproduzierbar und validierbar rauslesen kann, diagnostisch und therapeutisch.
Das heißt, bei Ihnen ist fast noch mehr Zusammenarbeit mit dem medizinischen Fachpersonal gegeben?
Ja, also wir sind nicht komplett beschränkt auf medizinische Anwendungen. Also haben in der Vergangenheit auch mit Chipherstellung und Sony zusammengearbeitet, wo es nicht um Medizin ging, oder etwas jünger das Finden von idealen Schnittlinien in der Speckherstellung. Das ist zwar biologisch, aber nicht medizinisch. Und, aber unser Schwerpunkt ist schon ganz klar auf der Medizin. Ich bin halt auch grundständig Mediziner. Und die Bildanalyse ist halt so ein Bereich innerhalb dieser gesamten biomedizinischen Informatik, die auf der einen Seite extrem mathematisch ist und auf der anderen Seite eben auch sehr technisch. Das macht sie schon so ein bisschen besonders. Deshalb haben wir vier hier im Grunde auch alle Überlappungen und Schnittstellen, wo wir von der Grundausrichtung komplett unterschiedlich sind.
Deswegen geht es auch das aus, dass man quasi die Grundausbildung, sprich Bachelor und Master, quasi mit den ganzen vier Instituten stemmt. Und da, nein, bin ich falsch, das, okay, gern, korrigieren.
Die sind extrem wichtig, aber das reicht natürlich nicht. Also die Planung zum Beispiel für das Bachelor-Mechatronik-Studium sah von vornherein aus, dass man mindestens 10 Lehrstühle braucht, um überhaupt das Curriculum abdecken zu können.
Boah, das ist viel, ja?
Ja, und die haben wir aber auch. Die haben wir jetzt nicht alle an der UMIT, sondern 4 haben wir hier und dazu noch ein bisschen Informatik auch von der Frau Professor Amwert. Und der Rest ist halt an der Innsbrucker Universität.
Aha, also da gibt es die Kooperation mit der Leopold-Franz-Universität, das LMPI.
Ja, ja.
Das heißt, wenn ich jetzt aber da anfangen möchte, an eurem, ich sage jetzt einmal Department, damit ihr alle abdeckt, muss ich den Weg dann über die LFOI gehen oder über die UMIT oder kann ich beide Wege einschlagen?
Das kommt ein bisschen drauf an, was Sie machen möchten. Also wenn Sie jetzt tatsächlich an einem Doktoratsstudium bei uns interessiert sind, müssen Sie sich ausschließlich an die UMIT wenden, weil der Doktoratsstudiengang wirklich an der UMIT angeboten wird. Das ist auch keine Kooperation mit der LFOI. Dementsprechend sind auch die Themen im Wesentlichen auf die Forschungsschwerpunkte unserer Institute hier beschränkt. Bei einem Bachelor- bzw. Masterstudium sieht das anders aus. Da arbeiten wir also mit der LFOI eng zusammen führen das Studium gemeinsam durch. Und dort ist es dann so, dass sie sich zwar zunächst an der UMIT bewerben, allerdings dann im zweiten Schritt auch an der LFU eingeschrieben sind.
Also dann bin ich quasi doppelt eingeschrieben, kann aber auch die Vorteile von beiden Unis nützen, wenn man so will.
Genau so ist es.
Ah, sehr gut. Aha, das heißt aber, also für mich jetzt so, wenn ich jetzt wirklich auch ein Doktorat anstreben würde, ich muss eine Vorliebe, sagen wir mal so, für Mathematik haben und für Formeln, muss aber auch technisch begeistert sein. Also Physik, aber auch Chemie, Biologie schadet auch nicht, wenn ich das zumindest eine Begeisterung mitbringe, oder?
Ja, also generell, glaube ich, ist das das Spektrum von Doktorandinnen und Doktoranden am Department von ihrer Grundausbildung her sehr, sehr breit, sehr unterschiedlich. Einmal haben wir viele mit einem ingenieurwissenschaftlichen Hintergrund, natürlich aus unseren Studiengängen, Mechatronik, Elektrotechnik, aber auch aus anderen. Und natürlich auch aus Richtung Mathematik, Informatik. Und dann bringt man eigentlich schon das wichtigste Rüstzeug, glaube ich, mit, das man in so einem ingenieurwissenschaftlichen Studium vermittelt bekommt. Und wenn man sowas dann studiert hat und erfolgreich abgeschlossen hat, ist, glaube ich, das Interesse für Technik und für solche Fragestellungen ohnehin schon da. Und alles, was man dann noch braucht, lernt man eigentlich im Zuge des Promotionsstudiums oder der Doktorarbeit hier. Und da sind die Ausrichtungen dann natürlich unterschiedlich in den jeweiligen Bereichen und Themenstellungen. In unserem Bereich und auch beim Professor Schubert ist sicher ein gewisses Interesse für Medizin, für medizinische Fragestellungen, für medizinische Hintergründe zumindest von Vorteil, weil man natürlich viel mit solchen Fragen zu tun hat und natürlich diese Sachen auch ein Stück weit zumindest verstehen muss und sehr häufig in den Forschungsprojekten ja auch mit Medizinerinnen und Medizinern zusammenarbeitet und sich dort zumindest verständigen muss oder die gleichen Begrifflichkeiten verwenden sollte, was jetzt sehr selbstverständlich klingt, was aber in der Praxis häufig gar nicht so einfach ist, wie man vielleicht denkt.
Und dann haben Sie erwähnt, Sie haben Sony zuerst erwähnt, also Firmen, es gibt Firmenkooperationen. Ist es jetzt so, wenn ich jetzt im Studium bin, habe ich dann wirklich nur ein Zeitfenster, in der und der Zeit muss ich Ergebnisse präsentieren? Oder also bin ich da quasi ein bisschen unter Druck oder kann ich da freischaffend unterwegs sein? Ich denke halt Richtung berufsbegleitend, ob das überhaupt Thema ist, weil Dr. Phil haben wir noch ein paar, die berufsbegleitend das stemmen können. Ist das jetzt, in Ihrem Department möglich?
Ja, also generell sind die meisten unserer Promotionsstudierenden in Forschungsprojekten der jeweiligen Institute tätig, wo es also ein Projekt gibt, in dem in einer gewissen Zeit, üblicherweise sind das 3-4 Jahre, Fragestellungen bearbeitet werden sollen, die dann sehr nah an dem Promotionsthema der jeweiligen Studentin oder des Studenten sind. Und insofern ist das dann auch häufig der Zeitrahmen, den wir so vorgesehen haben. Formal gibt es da keine Höchstgrenzen. Wir haben auch wenige Fälle, wo wir sozusagen externe Doktorandinnen und Doktoranden haben, die dann häufig zum Beispiel bei Kooperationspartnern arbeiten und im Rahmen ihrer Tätigkeit dort dann eine wissenschaftliche Fragestellung bearbeiten und diese dann als Promotion einreichen. Das ist also prinzipiell auch möglich.
Mhm. Das ist spannend. Ja, bitte, Herr Schubert.
Also kann ich nur unterstreichen, also ich betreue jetzt seit 25 Jahren Doktoranden und Doktorandinnen. Ich habe in der Zeit eine berufsbegleitende Promotion betreut und erlebt. Also ich habe auch sonst bei Kollegen keine andere erlebt. Und das liegt sicherlich daran, dass man, wie Daniel eben schon sagte, typischerweise angestellt ist, also wirklich Vollzeit mit in dem Forschungsbetrieb tätig ist und da dann eben auch nochmal einen Großteil an der eigenen Thematik arbeiten kann, weil es halt einfach auch international so ist, dass man ansonsten gar nicht an die Kante kommt, wo dann die Forschung wirklich relevant wird. Mhm. Das kostet einfach schon mal Zeit. Und deshalb ist berufsbegleitend ganz schwierig. Und der eine Fall, den ich hatte, der war eigentlich 2,5 Jahre Vollzeit-Doktorand. Mhm. Und für das letzte eigentlich halbe Jahr, was er normal gebraucht hätte, hat er dann nochmal 3 Jahre gebraucht, berufsbegleitend.
Oh, okay, ja.
Und das zeigt vielleicht die Situation bei uns, im Gegensatz zu anderen Fachbereichen vielleicht.
Ja, also es ist, bei uns beim Dr. Phil ist es natürlich auch so, dass man anstrebt, in 3 Jahren das zu schaffen, und berufsbegleitend das meistens nicht schaffbar ist, stemmbar ist. Ich persönlich, das ist jetzt nur meine Meinung, dadurch, dass ich schon ein paar Defensios gesehen habe im technischen Bereich, das ist sehr, sehr formellastig auch und man muss ja dann wirklich, also man, oft tagelang beschäftigt man sich wirklich nur mehr mit Formeln. Also man hat da weniger, ihr könnt es mir gerne noch korrigieren, aber weniger mit der Recherche an sich zu tun, sondern man muss sich da wirklich hineindenken und man muss dann schon ein Gefühl haben, also für Formeln, für Zusammenhänge vor allem. Also die also muss man erkennen.
Ich würde auch eher Zusammenhänge sagen als Formeln.
Gut, Entschuldigung. Lass mich da gerne belehren.
Die Formeln sind halt die Terminologie, die Sprache.
Ja.
Das ist, es geht nicht um Formeln. Die Formeln drücken was aus. Die drücken Zusammenhänge aus, Theorien und über die spricht man dann darüber. Das ist halt Mathematik. So.
Ja.
Und so wie, was weiß ich, ein Psychologe seinen Vorratskasten an bestimmten Begriffen hat, benutzen wir halt mathematische Symbole. Und das ist dann für jemanden, der das nicht versteht, ist das einfach eine Formel. Und,
ja.
Aber darum geht es nicht. Darum, ja, ich verstehe dafür an die Psychologie nicht.
Ja, nein, das soll jetzt einfach gewesen sein.
Aber es geht halt tatsächlich bei uns, bei den Doktorarbeiten darum, dass dort methodisch wirklich gearbeitet wird und geforscht wird. Und nur ganz selten sind auch empirische Sachen dabei. Und Recherche ist Grundhandwerk, das muss man natürlich machen. Man muss wissen, was auf der Welt dazu passiert ist. Aber das steht bei uns nicht im Vordergrund, sondern es ist die Grundlage dafür, dass man dann selber methodisch arbeiten kann.
Und Sie sagen, nicht alles ist empirisch. Das heißt, ich bin nicht immer in einem Labor. Oder bin ich doch immer in einem Labor? Gibt es da noch mit Labors?
Also das ist natürlich sehr, sehr unterschiedlich und kommt ganz konkret auf die Fragestellung an. Wie wir vorhin schon aus den Forschungsthemen gehört haben, gibt es eher theoretisch orientierte Fragestellungen, wo also neue Methodiken entwickelt werden. Und vieles ist dann aber auch in der angewandten Forschung, wo ich entwickelte Methoden anwende auf bestimmte Fragestellungen. Und wir haben an der UMIT verschiedene Forschungslabore zu den unterschiedlichen Instituten, Themenstellungen, wo also auch in Doktorarbeiten Versuchsaufbauten entstehen, weiterentwickelt werden, mit diesen Versuchsaufbauten gemessen wird, experimentiert wird. Wir haben Doktorarbeiten, wo solche Experimente oder praktische Arbeiten bei Kooperationspartnern erfolgen, also in deren Umgebung mit verschiedenen Werkzeugen. Also das ist ganz, ganz unterschiedlich, je nach Thema.
Genau, möchte ich nur unterstreichen. Ja, also gerade wenn es in die angewandte Forschung geht, kann es durchaus sein, dass man auch Methoden entwickelt unter bestimmten Voraussetzungen, von denen man ausgeht, beziehungsweise Methoden in die Anwendung bringen möchte. Auch da geht man von einem bestimmten Abstraktionsniveau aus. Also man macht bestimmte Annahmen und man versucht unter diesen Annahmen dann halt das Problem zu lösen. Und das ist halt natürlich enorm wichtig, dass man auch prüft, im Versuch beispielsweise, ob die Annahmen, die man getroffen hat, tatsächlich auch gelten. Ja, ansonsten ist das zwar eine schöne Methode, die man entwickelt hat, nur sie ist nicht auf das Problem anwendbar.
Darf ich da gleich einhaken? Bei der langen Nacht der Forschung, da habe ich gesehen, Sie können einem Roboter, jetzt sage ich, bitte Korrektur, weil Sie was Falsches sagen, das haben Sie beigebracht oder programmiert, dass der einen Cube lösen kann.
Ja, also das ist tatsächlich eine Bachelorarbeit gewesen bei uns. Das ist jetzt auch nichts, wo wir sagen würden, das ist ein Forschungsthema an sich, sondern das ist eigentlich relativ einfaches Engineering, wo quasi ein Student in dem Fall die Dinge, die er im Studium sich angeeignet hat, in einem konkreten Projekt umgesetzt hat. Das ist also was Schönes, was man auch nach außen hin zeigen kann, um das Studium zu bewerben, aber es hat relativ wenig mit Forschung zu tun.
Ah, okay. Also das brauche ich da noch aufbauen, dass ich das irgendwo in die Industrie dann rausbringen kann. Ein Club wird die Industrie nicht wollen, dass man das lösen kann.
Ja, aber das ist vielleicht ein ganz schönes, greifbares Beispiel dafür, wie wir auch im Grunde überlappende Bereiche haben. Also so einen Roboter zu steuern, ist jetzt eine wirklich technische Angelegenheit. Und das ist jetzt kein Forschungsproblem gewesen, aber da gibt es natürlich Forschungsprobleme in der Robotik, den Cube zu erkennen und dessen Stellung und Lage zu erkennen und Zustand zu erkennen, das ist wieder so ein typisches Problem der Computer Vision oder auch der Bildanalyse. Und ihn dann zu lösen, dahinter stecken natürlich Regeln und Algorithmen, das ist auch nochmal wieder, das ist dann Software. Und den Roboter zu bewegen und den Roboter wissen oder die Informationen zu bekommen, wie der Roboter wirklich steht, wie die Finger stehen und wie die ganze Lage ist, das ist dann wieder Sensorik und Elektrotechnik ganz viel. Und überall stecken jetzt in diesem Projekt nicht unbedingt Forschungsfragen, weil das ist alles gelöst, aber man kann sich jetzt andere Anwendungen oder andere Techniken denken, wo sehr wohl noch Forschungsfragen dann überall drin stecken.
Da wollte ich gerade nochmal nachfragen. Sie haben zuerst erwähnt beim Speck mit dem Schneiden. Mhm. Auf was muss man da achten? Kann man nicht einfach den Speck runterschneiden und genießen? Oder macht das schon auf den Geschmack vielleicht?
Ja, es geht nicht um das Schneiden zu Hause, sondern um das Portionieren im Herstellungsbetrieb, damit Sie dann zu Hause so ein schönes Stück Speck haben, das Sie einfach runterschneiden.
Okay.
Und da wird halt aus... Ich habe das Projekt nicht direkt geleitet, sondern es ist bei mir am Institut von Professor Welk geleitet worden. Deshalb bin ich da nicht ganz in den Details, aber das Problem ist beim Zerteilen dieser Tierhälften, dass natürlich Sehnen und Knorpel und solche Geschichten nicht mit in die Packung für den Verbraucher kommen sollen.
Ja.
Dass auf der anderen Seite natürlich die Ausbeute an verkaufbaren Stücken möglichst hoch sein soll. Mhm. Dass möglichst durch das Planen der Schnittführung auch schon kategorisiert werden kann. Besonders gute, teure Stücke und eher einfachere, die man dann vielleicht zu Würfeln verarbeiten kann. Und all das ist momentan einfach mehr oder weniger Zufall, beziehungsweise abhängig von der Erfahrung der Leute, die es machen. Und die Idee, die teilweise inzwischen auch umgesetzt wird, mit vielen Kosten und Investitionen in den entsprechenden Firmen weltweit, ist, dass man eine Bildgebung implementiert, also letztendlich eine Computertomographie, dann eben ein dreidimensionales Bild dieser Tierhälften hat, die ja individuell alle anatomisch unterschiedlich sind. Und dann mit entsprechender Software und Bildanalyse erstmal rausfindet, wo ist das Muskelfleisch, wo ist eine Sehne, wo ist der Knorpel. Das wäre dann so unser Part auch in diesem Projekt. Und dann daraus für das Schnittwerkzeug, das dann auch nochmal wieder technisch interessant und aufwendig ist. Da gibt es unterschiedliche Möglichkeiten, Laser, Messer etc., die ideale Schnittführung baut. Und da kommen dann wieder die Techniker ins Spiel. Und das ist nicht Zukunftsmusik, sondern es ist in ersten Ansätzen schon implementiert. Und das, was man dann kauft im Supermarkt oder im Geschäft, ist dann eventuell schon so vorgeplant.
Okay, war spannend. Ja. Danke. Jetzt nochmal zurück auf die Nanopartikel, die ja bildgebend sind. So, wenn man jetzt ein bisschen Transformers geschaut hat, da hat man ein bisschen Spundus vor die, sage ich jetzt mal, kleinen Computer, Roboter, wie man sie auch nennen möchte. Hat man da irgendwelche Bedenken? Oder werden die einfach wieder ausgeschieden oder verweilen die in mir drin?
Ja, das ist natürlich eine der großen Herausforderungen in Bezug auf die Nanotechnologie allgemein, die unwahrscheinlich viele Möglichkeiten bietet, aber natürlich auch gewisse Risiken. Also nicht umsonst hört man von Feinstaubbelastung und so weiter. In einem konkreten Fall, die Partikel, mit denen wir arbeiten oder die in der Medizin generell eingesetzt werden, sind Eisenoxidpartikel, die also an sich eine gute Bioverträglichkeit haben. Und man weiß inzwischen halbwegs Bescheid, was mit diesen Partikeln passiert. Also ein Teil wird tatsächlich wieder ausgeschieden und das Eisen, was enthalten ist, wird in den Eisenstoffwechsel im Körper übernommen. Also wir haben alle ja und brauchen alle Eisen.
Oh, das war für jemand, der Eisenmangel hat wie ich, gar nicht schlecht.
Ja, letztlich unterscheiden sich diese Partikel, die wir verwenden für solche Forschungsfragen, nicht grundlegend von dem, was man als Eisenpräparat tatsächlich nimmt, wenn man Eisenmangel hat. Was momentan noch nicht vollständig erforscht ist, sind die mögliche Langzeitnebenwirkungen, gerade dieser kleinen Teilchen, weil die natürlich aufgrund ihrer Größe in der Lage sind, in Zellen einzudringen und potenziell DNA, also das Erbgut, zu beeinflussen. Da gibt es eine ganze Menge Forschung, um natürlich diese Therapien später auch oder auch diagnostischen Verfahren sicher zu machen.
Darf ich da gleich noch was fragen? Ich bin ja eigentlich Physio und ich habe immer wieder Patienten, die Tätowierungen haben und die haben dann ein bisschen Spundus vor MRD oder CD, dass da eben Partikelchen von der Tinte drin wären, die dann scheinbar da bei den Geräten wieder was auslösen könnten. Ist das wirklich, ist da wirklich was dran oder?
Also wenn in den Tinten ferromagnetisches Material ist, also irgendetwas, was magnetisch aktivierbar ist oder selber magnetisch ist, dann hat das einen Einfluss auf die Bildgebung.
Auf die Bildgebung.
Da wird halt die Geometrie verzerrt und das Problem bei der Magnetresonanztomographie ist überhaupt, grundsätzlich, das macht das so aufwendig und so teuer, ist diese Magnetfelder ganz konstant und homogen zu halten, weil davon abhängt, ob der Punkt, den ich irgendwo messe, wirklich an der Stelle ist oder irgendwo anders. Und ich messe ihn nur dort. Und wenn ich jetzt an der Außenhaut ein normales Tattoo habe und ich interessiere mich aber für innere Organe, dann macht das typischerweise gar nichts. Es hat einen Effekt, aber der ist unwichtig. Schädliche Wirkung, dass da die Haut irgendwie dann geschädigt wird oder so, da bräuchte man sehr, 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 sehr große Magnetfelder, die dann über eine Hitzewirkung vielleicht was erzeugen könnten. Und die werden aber klinisch nicht benutzt.
Auf einmal können wir mit Mythen ein bisschen aufräumen. Ja. Sehr schön. Dankeschön. Dann eben Klimaabgase, überhaupt Klimaschutz. Man kann ja bei Umweltschutz, nenne es jetzt einmal, war ja auch Fledermaus, war ein bisschen so ein Projekt. War das auch eine Doktorarbeit oder war das, nur Master?
Da hat es mehrere studentische Arbeiten natürlich auf dem Thema schon gegeben. Eine Doktorarbeit mittlerweile ist da auch schon draus geworden. Das ist natürlich jetzt sozusagen nur, wie soll man sagen, am Rande ein Umweltthema. Ja? Oder es hat sich so ergeben, dass unsere optische und akustische Messtechnik jetzt in dem Bereich angewendet worden ist. Da muss man ein bisschen weiter ausholen. Ja, also das ist ein Projekt, das ist schon 2008 ist es losgegangen und läuft mittlerweile immer noch, weil man damals festgestellt hat, dass Windenergieanlagen, so schön sie natürlich sind für die regenerative Energiegewinnung und man möchte immer mehr Windenergieanlagen bauen, ganz klar, aber sie können natürlich das Ökosystem beeinflussen. Ja, alles, jede Medaille hat immer mindestens zwei Seiten. Und deswegen hat man in Deutschland sehr früh damit angefangen, sich darum zu kümmern einfach. Und da ist dann so ein Projekt eben daraus entstanden, wo wir beteiligt waren und wo wir die optische und die akustische Messtechnik dafür einsetzen konnten, zunächst Fledermäuse und mittlerweile auch das Verhalten von Vögeln in der Nähe von Windenergieanlagen zu beobachten.
Das heißt, da ist aber gute Abstimmung wieder mit der Biologie oder mit Biologen?
An dem
Tierverhalten ja wissen?
Auf jeden Fall. Also an dem Projekt waren immer Biologen mit dabei, die sich, ja, man muss sich das so vorstellen, wir sind ja jetzt nur Messtechniker. Ja? Also wir können jetzt grundsätzlich mal mit optischen Methoden messen und wir können Schall messen. Aber da waren immer Biologen dabei, die natürlich die Fledermausexperten waren, ja, und die gewusst haben, wie verhalten sich Fledermäuse grundsätzlich, die ganzen unterschiedlichen Arten, die da vorkommen, welche akustischen Signale senden die aus, denn man hat die tatsächlich aufgrund ihrer Rufe dann geortet, sozusagen, also auch dreidimensional im Raum geortet, jetzt nicht mit einer Echomethode, sondern dadurch, dass die Fledermäuse selber ja Schall von sich geben. Und auch so Dinge wie, wo sind Habitate der Fledermäuse in der Nähe und wie bewegen sie sich auf welchen Routen und so. Also das waren immer Projekte, die sehr interdisziplinär waren, ja, also wo Mathematiker, Ingenieure und Biologen zumindest zusammengearbeitet haben. Ja.
Das heißt, die ganzen Doktoratstudien im Department, nenne ich wieder, biomedizinische Informatik und Mechatronik. Also ich kann quasi als Einzelkämpfer mit durchkämpfen, aber es kann auch sein, dass ich mit vielen anderen Institutionen, ob das jetzt Firmen sind oder andere Forschungsgebiete, in Abstimmung arbeiten kann. Und ich bin eigentlich sehr, sehr breit aufgestellt. Also ich kann quasi was für die Prävention tun, ich kann was für danach quasi machen, ich kann im Klimaschutz aktiv werden, ich kann in der Industrie aktiv werden. Das heißt, mit einem abgeschlossenen Doktoratstudium bin ich eigentlich gefragt auf dem Markt. Ist das richtig?
Das kann man durchaus so sagen, glaube ich. Also generell sind, glaube ich, Absolventen, Absolventinnen mit ingenieurwissenschaftlichem Hintergrund aktuell sehr, sehr gefragt, sei es jetzt ein Master oder dann ein Doktorat, mit sehr unterschiedlichen Einsatzbereichen. Also unsere Absolventinnen und Absolventen sind zum Teil eben in der Forschung geblieben, in Forschungsinstitutionen weiter aktiv, sind zum Teil in die Industrie gegangen als Experten oder in Managementaufgaben. Gerne auch zu Kooperationspartnern, weil man sich dann schon aus der Zusammenarbeit kannte, und sind zum Teil in Kliniken tätig. Also breites Feld eigentlich von Tätigkeitsgebieten, die man danach einschlagen kann.
Vielleicht auch selber Gründer geworden.
Selber Gründer geworden? Ja. Mhm. Oh, ja, okay.
Ja. Darf ich nochmal auf das Stichwort Einzelkämpfer?
Ja, gerne. Ja.
Ich glaube, unabhängig davon, ob man sich jetzt in einem sehr speziellen Gebiet bewegt, wo man vielleicht gar nicht so interdisziplinär arbeitet, oder ob man interdisziplinär arbeitet, ist es natürlich in keinem Fall günstig, wenn man als Einzelkämpfer unterwegs ist, das ist klar. Also man wird entweder mit dem benachbarten Fachbereich, mit dem man zusammenarbeitet, die Kommunikation suchen müssen, weil eben von dort auch wichtige Informationen und Beiträge kommen, die man aufnehmen muss. Wenn man eben sehr speziell arbeitet, wird man darauf angewiesen sein, auch mit der entsprechenden Community zumindest zu kommunizieren, auf Kongressen, auf Tagungen, Workshops sich zu bewegen und dort auch mit Kollegen, Kolleginnen zu reden, die sich mit ähnlichen Dingen auseinandersetzen. Ansonsten hat man gar keine Chance, einen Beitrag in der Forschung zu leisten. Mhm.
Was Sie gerade angesprochen haben, Kongress, war jetzt nicht gerade im Herbst der große Kongress in Innsbruck?
Ja, in der Tat hatten wir als Institut die große Ehre und ein Stück weit auch Verantwortung, eine große wissenschaftliche Tagung zu organisieren, die gemeinsame Jahrestagung der Deutschen, der Österreichischen und der Schweizer Gesellschaften für biomedizinische Technik, wo wir über 800 Teilnehmende im Kongress Innsbruck begrüßen konnten und sozusagen ganz das breite Themenspektrum der biomedizinischen Technik in vielen Facetten diskutiert worden ist.
Das heißt, also wenn ich deutscher Student gewesen wäre, hätte ich da schon drauf dürfen, oder muss man da eine gewisse Qualifikation haben, bis man zu einem Kongress losstarten darf?
Na, generell ist, glaube ich, bei uns allen ein wichtiger Teil des Doktoratsstudiums und ein wichtige Qualifikation, einfach auch solche Tagungen zu fahren. Wir versuchen das unseren Doktorandinnen und Doktoranden sehr frühzeitig zu ermöglichen, nicht nur ihre oder seine eigenen Themen zu präsentieren, sondern eben auch mit anderen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern in dieser Community in Kontakt zu treten, sich auszutauschen, sich zu vernetzen, weil davon natürlich Forschung ganz gerade in unserem Bereich ganz entscheidend lebt. Und diese Tagungen, Kongresse sind also ein wichtiger Teil eigentlich bei allen Doktorandinnen und Doktoranden.
Also aber weltweit, also jetzt nicht nur im deutschsprachigen Raum, sondern eben international, oder?
Ja, in jedem Fall. Also Forschung ist international und der wissenschaftliche Fortschritt ist international. Also versuchen wir natürlich auch auf solchen internationalen Tagungen präsent zu sein.
Gut, wenn ich jetzt quasi, jetzt nicht so Blut geleckt habe, um wieder das biologische Bild dabei zu haben, was brauche ich jetzt, damit ich in Ihrem Department als Doktorandin, jetzt sage ich bewusst Doktorandin, weil es sind ja Damen auch, gell? Die Technik hat immer den Touch, dass nur Männer sind, aber Damen sind ja auch herzlich willkommen, was brauche ich da für Voraussetzungen? Also ich muss den Master abgeschlossen haben in einem technischen Bereich.
Technisch oder naturwissenschaftlich-mathematischen Bereich, soweit würde ich es erweitern auf jeden Fall. Mhm. Also wir haben tatsächlich bei uns auch Doktoranden, die ein Physikstudium abgeschlossen haben. Mhm. Und das passt natürlich auch sehr gut zu einer ingenieurwissenschaftlichen Promotion.
Auch Informatiker. Mathematiker hatten wir auch schon, reine Mathematiker. Mhm. Also es muss nicht unbedingt ein
MINT.
Ja, Entschuldigung.
MINT-Bereich.
Das heißt, habe ich dann während dem Doktorat, muss ich dann noch Module besuchen, weil mein Dr. Föse mal da ziemlich durchgetaktet mit Modulen.
Also es ist so, dass das Doktoratstudium natürlich in Module aufgeteilt wird und von den Inhalten her ist es dann tatsächlich so, dass nur 1 bis 2 Module jetzt klassische Lehrveranstaltungsbesuche sind und alle anderen Module sind Dinge wie eben Teilnahme an Konferenzen, die man sich anrechnen lassen kann, schon Veröffentlichungen von eigenen Publikationen vorab, bevor man die Dissertation zu Ende stellt. Und die Lehrveranstaltungen sind sehr individuell gestaltbar. Also da ist jetzt bei uns im Dr. Techen nichts ganz fix vorgegeben. Ja, es können Lehrveranstaltungen sein, die sich mit wissenschaftlichem Arbeiten, mit wissenschaftlichem Präsentieren beschäftigen. Es werden aber durchaus auch Lehrveranstaltungen angerechnet, die eben jetzt dem Doktoranden in dem speziellen Feld, in das er sich einarbeiten muss im Rahmen der Dissertation, dann weiterhelfen.
Also immer anwendungsorientiert. Also man kann jetzt nicht pauschal sagen, die und die Module sind.
Ja, oder halt disziplinorientiert. Ja. Also beispielsweise, wenn jemand sich jetzt mit der Ultraschallbildgebung bei den menschlichen Stimmlippen beschäftigt und jetzt aus dem Studium nicht so viel über Ultraschall, medizinischen Ultraschall vor allem mitbringt, beispielsweise eine Vorlesung, die durchaus auch in Innsbruck vielleicht in der Physik angeboten wird und wo dann jemand sich eben noch weiterbilden kann in dem Bereich und das würde dann auch angerechnet werden, also beispielsweise.
Also wirklich individuell zugeschnitten, das Programm, wenn man das so möchte.
Ja.
Sehr gut. Und jetzt muss ich jetzt schon mit einer konkreten Idee kommen oder kann ich einfach nur sagen, mir würde eben Abgase interessieren, können wir da was machen? Ich denke jetzt an die Doktoratslounge, weil die macht sicher Sinn, dass man die besucht, oder, unsere Doktoratslounge? Oder kann man gleich mit Ihnen selbst Kontakt aufnehmen? Oder sollte man schon ein bisschen vorher Grundlagen forschen, dass man weiß, wohin die Reise gehen soll?
Na, also grundsätzlich muss man noch nicht selber geforscht haben, um bei uns ein Promotionsstudium beginnen zu können. Also grundsätzlich, wenn jemand Interesse hat an einem Doktoratsstudium, dann ist sicher am sinnvollsten, mal einen von uns zu kontaktieren, zu sagen, ich könnte mir vorstellen oder würde mich dafür interessieren, in diesem Bereich zu forschen und vielleicht eine Promotion zu machen. Und wir würden dann schauen, was gibt es aktuell für Forschungsthemen, was gibt es vielleicht auch für Projekte, wo das reinpasst. Das ist eigentlich der übliche Weg, würde ich sagen. Wenn natürlich jemand mit einer ganz konkreten Idee schon kommt und sagt, also das, davon, wenn ich das 3 Jahre beforsche, dann ist das die bahnbrechende Erfindung, ist auch immer natürlich gern gesehen. Und dann schaut man, wie man das gemeinsam vielleicht auch in ein Projekt weiterentwickeln oder überführen kann. Also Ideen dürfen natürlich mitgebracht werden, aber ich muss jetzt nicht schon eine Forschung betrieben haben, um überhaupt starten zu können.
Ja, dann sage ich mal vielen Dank. Also Sie wollen noch irgendwas ergänzen? Ich für meinen Teil habe wieder sehr viel dazugelernt. Es sind ja so viele Institute und dadurch, dass das ja nicht mein Fachgebiet ist, Entschuldigung auch für manche Termini, die ich nicht korrekt gesprochen habe. Aber ansonsten verbleibe ich mit vielen großen Dank, dass Sie sich zur Verfügung gestellt haben. Das war sehr informativ, wie ich finde. Und wünsche noch weiterhin sehr, sehr viel Erfolg in allen Forschungsgebieten. Danke.
Vielen Dank.
Ui, da kommen ganz schön viele verschiedene Dinge zusammen. Also,
ja, die sind so breit aufgestellt.
Alles oder? Ein Department, aber an den unterschiedlichen Instituten und auch eben innerhalb von den verschiedenen Instituten, ja, passiert ja doch, ja.
Ah, so viel, ja.
Sehr vielfältige Forschung, ja. Und ich meine, wie gesagt, ich bin ja auch Teil von dem Department, eben in der Medizininformatik, die heute noch nicht dabei war, Betonung auf noch nicht. Und genau, man ist ja auch teilweise gar nicht so gut informiert, gell, wie es in den anderen, also auch innerhalb des eigenen Departments aussieht und so in anderen Departments schon mal gar nicht. Deswegen, also.
Ja, ist ja auch groß und eben, wie du sagst, so vielseitig.
Deswegen, ich höre mir das voll gern an, auch wenn man hier an der UMIT direkt ist, ist ja gar nicht so leicht manchmal, das alles mitzubekommen.
Mir hat aber auch so gefallen, eben Tumor oder Forschung, also wirklich von jetzt sage ich mal, ganz essentiellen Sachen, also die wirklich weltbewegend sein. Ich meine, ich will jetzt nicht sagen, dass die Schinkenstein nicht.
Aber ich vor allem in Tirol bewegt das viel, denke ich.
Ja, genau. Oder eben, sie machen ja Kehlkopf. Also
das ist ja die Bestrahlung, ja.
Und eben das Klettern.
Ja.
Und jetzt ganz aktuell, die haben ja sogar für Singapurs Jugendnationalteam im Speedklettern ein Kamerasystem und Analysesoftware zur Unterstützung beim Training. Wow.
Singapurs Jugendnationalteam.
Ja,
also, Connection muss man auch erstmal bekommen.
Ja, vor allem als Tiroler, oder? Wir haben genug Berge, aber Speedklettern haben wir gelernt, ist immer die gleiche Wand.
Ja, ich muss auch sagen, also ich habe in der Episode auch viel mitgenommen, überhaupt zum Thema Klettern, als jemand, der sich jetzt gar nicht so damit auskennt, was man auch gar nicht so laut sagen darf hier in Tirol. Ja. Aber jetzt bin ich ja besser informiert.
Sehr gut, also wir machen auch noch Allgemeinbildung.
Genau. Landeskunde quasi. Ja. Nee, voll gut. Und ich stelle mir vor, das war jetzt auch gar nicht so einfach, oder? Mit 3, 4...
Ja, aber nein, die Herren haben das ganz toll gemacht. Es ist halt schwierig. Oder ich habe dann versucht, jedem gleich viel Raum zu geben. Mhm. Aber ja, wenn jemand Interesse hätte, da noch mehr zu erfahren, der darf gern schreiben an
podcast@umit-tirol.at oder man findet uns auch auf Instagram unter PhD Submitted Podcast.
Genau, da dürft ihr auch gern Wünsche, Anregungen und in dem Fall vielleicht Themen, Vertiefungen uns schreiben.
Genau.
Und wir wollen uns auch noch bedanken bei Martin. Boah, wir werden ihn vielleicht schon vermissen, aber der ist ziemlich eingedeckt mit der Forschungskonzeptprüfung. Der macht uns jetzt den Schnitt.
Mhm.
Und die Lisa Maria, die ist sowieso immer im Hintergrund mit uns
genau.
aktiv.
Genau, danke an die beiden.
Und ich habe auch News.
Ah, okay, Dorothea, erzähl's. Raus damit.
Mein erstes Paper ist accepted und mittlerweile schon publiziert.
Exzellent. Ja. Ich muss zugeben, ich habe noch nicht reingelesen, habe es aber fest noch auf dem Plan. Ich freue mich wirklich für dich.
Ja, danke. Muss jetzt natürlich sagen, es ist lesenswert.
Ja.
Na, aber es war harter Weg, aber dann so im Nachhinein, ich glaube, selbst du hast zu mir auch gesagt, jetzt ist irgendwie schnell gegangen. Also es sagen so viele, jetzt ist doch wieder schnell gegangen. Ja, gefühlt ist es natürlich nicht schnell
gegangen. Selber erlebt man das natürlich ganz anders. Aber der Moment, also ich habe es noch nicht gelesen, aber ich habe es schon in der Hand gehalten, ausgedruckt. Und es sieht so professionell aus. Es ist so ein tolles Gefühl, stelle ich mir vor.
Ja, also es ist gewaltig. Also halt es
du
durch.
Verdient.
Also die Parole durchhalten, es lohnt sich.
Gut.
Dann bis zum nächsten Mal.
Genau, wir hören uns bald wieder. Auf Wiedersehen, ciao.
Auf Hören.